Globale Dialoge.
Herzlich willkommen bei den globalen Dialogen der Women on Air. Mein Name ist Janne Wanne und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In der nächsten Stunde werde ich euch mit auf eine kleine Zeitreise zurück zur 8. österreichischen Entwicklungstagung nehmen, welche im vergangenen November in Linz zu dem Thema globale Ungleichheiten stattgefunden hat. Die Entwicklungstagung bietet als österreichweit größte Veranstaltung zur Entwicklungspolitik Raum für Debatte und Reflexion zu aktuellen Herausforderungen. Das Konzept der Tagung verfolgt die Idee eines doppelten Dialogs zwischen engagierter Wissenschaft und kritischer Zivilgesellschaft zum einen und zwischen globalem Norden und Süden zum anderen. So haben sich an einem nebligen Herbstwochenende WissenschaftlerInnen, AktivistInnen, zivilgesellschaftliche AkteurInnen, Studierende und Interessierte zusammengefunden, um Vorträgen und Podiumsdiskussionen zu lauschen, an interaktiven Workshops und Foren teilzunehmen und sich miteinander auszutauschen. Diese Sendung wird euch einen kleinen Einblick in die vielfältigen Themen der Tagung geben. Vor allem aber werden wir Ausschnitten aus Victoria Shires Vortrag zu feministischer Außen- und Friedenspolitik lauschen und die Frage behandeln, wie Feminismus staatlich umgesetzt werden kann. Auch Beiträge der Referentinnen Paula Banerjee und Ella Lamack werden in die Sendung einfließen. Paula Banerjee ist Professorin für Süd- und Südostasienstudien an der Universität Kalkutta und ist vor allem für ihre Forschung zu Migration und Zwangsmigration bekannt. Sie sprach in einer Podiumsdiskussion unter anderem mit der Ukrainerin Ella Lamack, die Expertin für Sozialpolitik und Frauenrechte ist. Nun zunächst aber zu Victoria Shire. Victoria Shire ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hessischen Stiftung für Friedens-, Politik- und Konfliktforschung, Bloggerin, promovierend an der Uni Melbourne, Aktivistin und Co-Vorsitzende der Women's International League for Peace and Freedom, auf Deutsch Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, kurz WILPF. Victoria Shire leitet ihre Rede mit dem Thema der Tagung ein, globale Ungleichheit, und stellt dabei auch sogleich die unvermeidbare Verbindung zu der Notwendigkeit von Feminismus her.
Globale Ungleichheit ist eigentlich nicht ohne geschlechtsspezifische Ungleichheit und die Anerkennung einer patriarchalen Weltordnung zu betrachten. Patriarchale Weltordnung wird uns aktuell vor allem auf den Straßen im Iran oder in Afghanistan oder auch in Russland in extremer Form vor Augen geführt. Aber diese patriarchale Ordnung besteht genauso hier in Österreich, in Deutschland, in Europa.
Das heißt, dass wir von einer globalen Geschlechtergerechtigkeit noch weit entfernt sind. Um genau zu sein, laut dem globalen Gender Gap Report, der 2022 erschienen ist, noch 132 Jahre.
132 Jahre bis zur globalen Gleichstellung der Geschlechter und das, wenn man nur davon ausgeht, dass die Berechnung nur Frauen und Männer eigentlich einbezieht. Dieser Bericht basiert auf der Auswertung von 146 Ländern und analysiert die Gleichstellung auf vier Kategorien: berufliche Teilhabe, Bildungsstand, Gesundheit und Überleben und politische Teilhabe. 132 Jahre, das bedeutet, dass keine der hier anwesenden Personen jemals erleben wird, dass wir in einer globalen Geschlechtergerechtigkeit oder globalen Geschlechtergleichstellung leben.
Durch den Bericht wird allerdings auch deutlich, dass genderbezogene Daten nicht ausreichen, um Lebensrealitäten und Auswirkungen patriarchaler Gewalt zu verstehen, zu erkennen und dem entgegenzuwirken. Victoria Shire merkt zu Recht an, dass eine intersektionale Perspektive hier vernachlässigt wird, diese aber eine bedeutende Rolle spielt.
Sie vernachlässigt dabei also Marginalisierung nicht-binärer Personen, Transpersonen, aber auch Ungleichheiten innerhalb von Geschlechteridentitäten, also auch aufgrund von Klasse, Sexualität, Herkunft oder Race. Und ich möchte das gerne noch betonen, dass gerade ein Bericht von UN Women über die intersektionalen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 zeigt, dass diese Ungleichheiten eben auch innerhalb Geschlechterkategorien bestehen. Und zwar zeigt diese Studie, dass schwarze Frauen in Großbritannien 4,3-mal häufiger an Covid-19 starben als weiße Frauen. Auch Armut und Ernährungsunsicherheit sind ungleich verteilt in unserer Welt. Laut einer Studie von UN Women, UNDP und dem Party Center for International Futures sind 83,7% der Frauen und Mädchen in extremer Armut nur in zwei Regionen der Welt aufgeteilt. 62,8% in Subsahara-Afrika und 20,9% in Zentral- und Südasien. Die Ungleichheit der Geschlechter ist also vor allem und aufgrund immer noch existierender kolonialer Ungleichheiten und Abhängigkeit zu unterscheiden. Und außerdem, als letzte Daten, sind Homosexualität in 67 Ländern unter Strafe, in 7 Ländern unter Todesstrafe und mindestens 9 Länder werden Transgender-Personen und der Ausdruck von abweichender Geschlechtsidentität immer noch kriminalisiert. Aus diesen Daten zeigt sich also, wie vielschichtig, mehrdimensional und strukturell patriarchale Gewalt ist und dass eine intersektional-feministische und antikoloniale Analyse und Wissensproduktion braucht, um schlussendlich einer feministisch orientierten Außenpolitik, um die Komplexität von zusammenwirkenden Machtstrukturen zu verstehen, die diese Formen von Ungleichheit hervorrufen und um diesen auch zu entgegnen.
Die multiple Krise durch Pandemie, Klimakrise, gewaltvolle Konflikte verschlechtert sogar noch die Geschlechterungerechtigkeit. Seit 2019, also in den letzten 3 Jahren, ist laut dem vorher schon erwähnten globalen Gender Gap Report die Erwartung, dass Geschlechtergerechtigkeit erreicht wird, von 100 auf 132 Jahre gestiegen. Die multiple Krise verlangsamt also die Geschlechtergleichstellung bzw. vertieft die Geschlechterungerechtigkeit. Hierbei müssen wir auch bedenken, dass diese Daten den russischen Angriffskrieg in der Ukraine beispielsweise und auch die sich verstärkende Klimakrise nicht einberechnen. Veronika Scheier schließt:
Wir brauchen also mehr Feminismus.
Hegemoniale Männlichkeit beeinflusst auch das Verhalten von und die Interaktion zwischen Staaten, beschreibt Victoria Scheier. Paula Banerjee, welche primär zu Migration und Zwangsmigration und der Rolle der Frauen in dieser forscht, äußert sich in einer Podiumsdiskussion zu der Thematik der Global Governance folgendermaßen:
What is global governance really but an imposition of a power structure? And you talked about what we want from Europe. We are used to European toxic masculinity, whether it's Adolf Hitler or Margaret Thatcher, or for that matter, you know, Vladimir Putin. So what do we want? Nothing really, other than the recognition that Europe should come to the conclusion that they have done historic wrongs in our part of the country or in Africa. And now we are not even asking for reparation. We are asking for respect. We are asking for justice. And we are asking for dignity. That's all.
Paula Banerjee beschreibt Global Governance also als Auferlegung einer Machtstruktur. Eine Machtstruktur, die auch maßgeblich von europäischer Maskulinität geführt wurde und wird. Paula Banerjee bittet darum, dass Europa dies anerkennen sollte und damit auch, was es dem globalen Süden angetan hat, und fordert damit Respekt, Gerechtigkeit und Würde. Dr. Leandra Diaz erklärte im Feministischen Salon Basel, dass im Falle von Russland eine ganz bestimmte Form von Männlichkeit als Legitimationskanal dient. In einem System, in dem keine anderen Kanäle mehr funktionieren, um die Regierung zu legitimieren. Also zum Beispiel freie Wahlen. Die Legitimationsgrundlage des Angriffskriegs gegen die Ukraine ist die männliche Stärke Putins. Das bedeutet also ungefähr, ist Putin stark, ist auch Russland stark.
Поднимутся и падать научат, салют на... Ihre Glück, es ihr Geht breit, hat Problem, sortier Buchhalskommen, Toilett, Priorität Приговор рассерешим общий шесть лет Путин научит тебя любить Родину 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 Родину, 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 Родину
Dies war das Lied Putin Will Teach You to Love the Motherland der russischen Agit-Punk-Band Pussy Riot. Die Veröffentlichung des Lieds fiel damals mit den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 zusammen. Der Text greift die Menschenrechtslage von Präsident Wladimir Putin an und passt, denke ich, sehr gut zu der Aussage, ist Putin stark, ist auch Russland stark. Welche uns zurück zu der Entwicklungstagung in Linz im November vergangenen Jahres bringt, und somit zu Victoria Shire und ihrem Vortrag zu globaler Ungleichheit und feministischer Außenpolitik und der Frage, wie Feminismus staatlich umgesetzt werden kann. Victoria Shire fährt also fort.
Diese Männlichkeitskonstruktion funktioniert aber nur, wenn es ein schwaches, weiblich konnotiertes Anderes, in diesem Fall der verweichlichte Westen ist. Weiterhin erklärt Leandra, dass der Feminismus dabei als etwas dargestellt wird, das nach Russland exportiert werden soll, um Russland zu Fall zu bringen. So werden in Russland auch Repressionen gegenüber feministischen Aktivismus und auch Geschlechtergerechtigkeit per se legitimiert und gerechtfertigt, sowie die Ablehnung der Demokratie des Westens und dann nicht zuletzt als Strategie des Angriffskriegs auf die Ukraine zu legitimieren, die im russischen Narrativ nicht mal als eigenständiges Land anerkannt wird, sondern als Spielball des Westens und auch einer westlichen Gender-Lobby angesehen. Diese Narrative spielen sich also innerhalb einer patriarchalen Logik ab und bedingen dann auch, wie, vor allem militärisch, militaristisch, Konflikte ausgetragen werden und der Krieg geführt wird.
Hier möchte ich betonen, dass sich Victoria Shire hier auf das russische Narrativ bezieht. Natürlich hat der völkerrechtswidrige Angriffskrieg auf die Ukraine nicht nur in Bezug auf die Interaktion zwischen Russland und der Ukraine oder wie die internationale Politik legitimiert wird, einen geschlechtsspezifischen Hintergrund, sondern auch in Bezug auf die Auswirkungen auf Geschlechterrollen. Ella Lamak ist eine ukrainische Expertin für Sozialpolitik und Frauenrechte, welche sich in einer Podiumsdiskussion bei der 8. österreichischen Entwicklungstagung in Linz im November 2022 mit Paula Banerjee unterhalten hat. Dabei hat Ella Lamak deutlich gemacht, dass es eine bedeutende Verbindung gibt zwischen Klimakrise, dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und der Situation von Frauen in der Ukraine und das alles in seiner Verbindung zueinander eine Relevanz hat, die nicht ignoriert werden sollte.
It was an important connection between women's rights, gender equality and environment. And nobody talk about this issue, especially Ukrainian wartime. A lot of people say, oh, it's not important now. It's maybe we will talk later about this point. But now, no clear water, no electricity. And it's problem for women, especially for women. They stay with children and bomb shelters and I received a lot of questions, could you buy vitamins for children? And I asked, why vitamins for children? It's summer, a lot of fruits. No, we are stay in bomb shelters all day, all night. So it's we should talk about how it's possible to start talk about work, climate change, environment, and how we protect our rights in wartime and after wartime.
Die Auswirkungen des Krieges auf Geschlechterrollen lassen sich auch in Bezug auf die Fluchtbewegung betrachten. Diese hat im Fall der Ukraine nämlich primär ein weibliches Gesicht, wie Ella beschreibt.
Actually, if we are talking about refugees, Ukrainian refugees just face women with a lot of children. And many women had a lot of job and had career. Now they don't have resources. They should protect children, sit with herself children, with other children, and everybody talking about so not enough resources now in Ukraine. So we are, don't think about in the future. Now Ukrainians think about breakfast, find lunch, find electricity, find battery, find water, and safe place for night and warm clothes. Nobody think about to find job or to find career. Now it's just now. What I should do now, immediately. So face changed, it's situation changed. And we are living with news. We check our news every time and all day. Morning, lunch, dinner, it's what happened with my friend, what happened with my neighbor, what's happened with my mother, where, et cetera, et cetera. So it's, we have a lot of violence now in Ukraine, different types of violence, rape, and especially occupied territory. And nobody talk about what's happened with women and men in occupied territory. We don't have a database. We don't have information from them because no connection and no information. Yeah, so it's global quality. What's this now, today, in wartime? War in Ukraine, but it's connection with different countries.
Viele ukrainische Frauen befinden sich also seit circa einem Jahr in der Situation, dass sie Jobs und Karrieren aufgeben mussten, um sich um Kinder zu kümmern und darüber nachzudenken, wie die absoluten Grundbedürfnisse befriedigt werden können, wie Essen, ein sicherer Ort zum Schlafen und warme Kleidung. Es geht nur um das Jetzt und was Tag für Tag geschieht, wer in Sicherheit ist oder nicht. Ella Lamak fragt sich also, was ist Global Equality, globale Gleichheit in Zeiten des Krieges? Der schließlich nicht nur in der Ukraine stattfindet, sondern in Zusammenhängen mit globalen Strukturen und anderen Staaten steht. Dass die Fluchtbewegung ein primär weibliches Gesicht hat, begründet Viktoria Scheier hiermit.
Im Kriegsgesetz der Ukraine dürfen Männer nicht fliehen, sie müssen kämpfen und Frauen sind diejenigen, die sich um Kinder kümmern, die Sorgearbeit, die soziale Infrastruktur übernehmen. Diese Bilder reproduzieren ein binäres Verständnis von, wie Geschlecht funktioniert. Männer als diejenigen, die Gewalt ausgeht, als Beschützer, Frauen diejenigen, die Opfer sind. Und in der feministischen Ansatz sollte vor allem diese Binarität aufgebrochen werden. Durch diese intersektional-feministische Analyse, also um diese Binaritäten aufzubrechen, zeigen sich noch viele andere Facetten geschlechtsspezifischer Auswirkungen und Rollen, die über die klassische Täter-Opfer- oder Beschützer-Opferrolle hinausgeht. Denn auch Männer sind Opfer massiver Gewalt. Sie sterben eigentlich am häufigsten in kriegerischen Handlungen und sind Opfer von Zwangsrekrutierung. Viele ukrainische Frauen sind nicht nur aktiv beteiligt in der humanitären Hilfe, in der Sorgearbeit und politischen Lobby, sie nehmen hier auch meist eine Leadership-Rolle ein und sind diejenigen, die als Erste und am schnellsten auf humanitäre Krisen reagieren können. Außerdem sind Frauen auch Soldatinnen in der Landesverteidigung. Das ukrainische Militär hat in den letzten Jahren einen 22-prozentigen Frauenanteil entwickelt. Und es gibt sogar eine, nur von Frauen geführte Bataillon. Und die aktive Kämpferinnenrolle sehen viele auch als Ermächtigung, in diesem Krieg eine aktive Rolle einzunehmen.
So beschreibt Viktoria die binären Geschlechterrollen im Krieg und spezifisch im Ukraine-Krieg. Frauen sind also häufig in führenden Rollen humanitärer Hilfe und leisten auch aktive Lobbyarbeit und politische Bildungsarbeit. Trotzdem werden sie in Entscheidungs- und Friedensprozesse kaum oder gar nicht mit einbezogen.
Und das hat international im Kontext von Frieden und Krieg Struktur. Es ist nicht nur etwas, was in der Ukraine gerade passiert, natürlich nicht. Es ist etwas, was vor allem, wir haben es auch gestern gehört, im Kontext Afghanistan keine einzige Frau war in den Friedensprozessen da. Und wenn wir uns Daten darüber anschauen, dann sehen wir, dass zwischen 1992 und 2019 im Durchschnitt nur 3% aller Verhandlungsführerinnen in Friedensprozessen, 6% Mediatorinnen und 6% Unterzeichnerinnen Frauen waren. In etwa 7 von 10 Friedensprozessen waren keine einzige Frau als Vermittlerin oder als Unterzeichnerin beteiligt. Meine gute Freundin und Kollegin aus der Ukraine, sie ist eine feministische Aktivistin und Wissenschaftlerin, Hanna Manoilenko, von der ich sehr viel aktuell lerne, fordert daher vor allem jetzt als Antwort, diese verschiedenen Rollen der Frauen in der Ukraine sichtbar zu machen. Denn nur wenn sie jetzt sichtbar sind, können wir die Beteiligung in Friedensprozessen, aber auch in Entscheidungsfunktionen und gerade in feministische Außenpolitikstrukturen einbinden. Um diese Mitbestimmung und Beteiligung von Frauen und marginalisierten Gruppen in internationaler Politik, in Friedensverhandlungen und auch allen anderen gesellschaftlichen Sphären bemüht sich die feministische Bewegung seit Jahrzehnten. Woman don't suffer, lower everybody.
Das Lied Woman von der nigerianischen Sängerin und Songwriterin Simi. Willkommen zurück bei den globalen Dialogen. Mein Name ist Janne Wanner und heute geht es um Einblicke in die 8. österreichische Entwicklungstagung, welche im vergangenen Herbst in Linz zu dem Thema globale Ungleichheiten stattgefunden hat. Zuletzt berichteten Viktoria Scheier und Ella Lamak von der Situation der Frauen in der Ukraine und inwiefern Frauen systematisch von Friedensprozessen ausgeschlossen werden. Wir müssen also fordern, dass Frauen und andere marginalisierte Gruppen in Friedensprozesse, aber auch in Entscheidungsfunktionen und gerade in Strukturen feministischer Außenpolitik eingebunden werden. Viktoria Scheier beschrieb, dass sich die feministische Bewegung bereits seit Jahrzehnten um die Mitbestimmung und Beteiligung von Frauen und marginalisierten Gruppen in internationaler Politik, in Friedensverhandlungen und auch allen anderen gesellschaftlichen Sphären bemüht. Auch Paula Banerjee, welche vorher über die toxische Maskulinität Europas gesprochen hat, bestätigt die Aussage, dass Frauen nicht ausreichend in Friedensprozesse einbezogen werden.
Because war is a time when women cannot enter the political space.
Dennoch gibt es eine Frauenfriedensbewegung. Die WILPF, Women's International League for Peace and Freedom, welcher Viktoria Scheier in der deutschen Sektion vorsteht, ist die älteste Frauenfriedensbewegung der Welt. 1915, also während dem Ersten Weltkrieg, wurde diese gegründet. Seitdem, seit also etwa 107 Jahren, kämpft die WILPF für die gleichen Grundforderungen. Das sind die Abschaffung patriarchaler, kapitalistischer und kolonialer Unterdrückungsformen, die Prävention von Kriegen, der Fokus auf Friedenspädagogik und außerdem fordern sie eine konsequente Abrüstung und Entmilitarisierung.
Diese feministischen Kämpfe gegen globale Ungleichheiten finden seit jeher auf der Straße, in Universitäten und auch in anderen Räumen internationaler Politik statt. Und es ist feministischer Zivilgesellschaft zu verdanken, dass die Gleichstellung von Mann und Frau überhaupt der Charta der Vereinten Nationen verankert ist. Und es ist aber auch jahrzehntelange Lobbyarbeit der feministischen Zivilgesellschaft zu verdanken, dass die historische Sicherheitsrevolution 1325 der Vereinten Nationen im Jahr 2000, also jetzt schon 22 Jahre her, verabschiedet wurde und seither eine ganze Agenda Frauenfriedenssicherheit entstanden ist. Ein weiterer Erfolg feministischer Zivilgesellschaft ist es auch, dass heute insgesamt, und leider waren es mal 9 bis vor ein paar Wochen, jetzt nur noch 8 Länder, verschiedene Formen feministischer Außen- und Entwicklungspolitik verkündet haben.
Zu diesen 8 Ländern zählen Kanada, Mexiko, Spanien, Frankreich, Luxemburg, Deutschland, Chile und die Niederlanden. Schweden, das eigentlich eine Vorreiterrolle in der feministischen Außenpolitik übernommen hatte, hat im September 22 durch die Wahl einer rechten Regierung als eine der ersten Amtshandlungen die feministische Außenpolitik abgeschafft.
Diese vermeintlich feministischen Agenden stellen allerdings ein Paradox dar. Denn auf der einen Seite sind diese Politiken Erfolge feministischer zivilgesellschaftlicher Arbeit, und sie bieten einen Rahmen, um Geschlechterperspektiven in Konflikten und Kriegen sichtbar zu machen. Und auf der anderen Seite sind es weitere Instrumente, um globale Machtstrukturen basierend auf hegemonialer Männlichkeit aufrechtzuerhalten. Die Agenda 1325 wird nämlich häufig dafür kritisiert, dass sie Krieg für Frauen sicherer machen möchte, aber nicht die Prävention von Gewalt und Krieg per se anstrebt.
Was kann denn aber nun also dieses immer noch sehr junge Konzept feministischer Außen- und Sicherheits- bzw. Entwicklungspolitik leisten? Kann es als eine Neuformulierung feministischer internationaler Politik und Zusammenarbeit gesehen werden? Und vor allem ist auch die Frage, ob es zu dem übergeordneten Ziel feministischen Friedens tatsächlich beiträgt. Victoria Shire hat dies in ihrem Vortrag anhand einiger Beispiele beantwortet.
Schwedens Außenministerin Margot Wallström hat 2014 als erstes Land auf der Welt eine feministische Außenpolitik ausgerufen. Nicht zu vernachlässigen ist, dass Schweden allerdings schon sich als eine feministische Regierung positioniert hat. Die feministische Außenpolitik von Schweden, die es jetzt nicht mehr gibt, beruht sich damals auf 3 Konzepten. Und das ist das Konzept der 3 R. Und zwar Rechte, also die Rechte von Frauen zu stärken, Repräsentanz, mehr Frauen in internationale Politik zu beteiligen und Ressourcen, also mehr Geld vor allem in Projekte der Geschlechtergerechtigkeit und internationaler Gleichstellung zu fördern.
Dies klingt zunächst einmal nach einer Art Gender Mainstreaming. Das Problem an Gender Mainstreaming ist jedoch, dass es patriarchale Machtstrukturen und Geschlechterordnungen zu wenig kritisiert und nicht in Frage stellt oder dem entgegenwirkt. Am Beispiel von Schweden bedeutet das, dass Schweden immer noch Waffenexporte in Länder durchführt, welche Menschenrechte maßgeblich missachten. Außerdem kann man auch kritisieren, dass im Falle Schwedens wenig intersektional gedacht wurde, sozusagen primär eine Förderung weißer Cis-Frauen stattfand. Victoria Shire macht jedoch auch noch auf andere Beispiele feministischer Außenpolitik aufmerksam.
Kanada hat eine dezidiert feministische Entwicklungspolitik eingeführt. Mittlerweile haben sie es ein bisschen ausgeweitet und sie haben sich vor allem für die Armutsbekämpfung von Frauen und Ländern des globalen Südens eingesetzt und wollten Hunger bekämpfen. Es ist auch da ein bisschen zu kritisieren, dass sie das vor allem unter dem Aspekt von wirtschaftlichem Wachstum gemacht haben. Also auch hier keine machtkritische Perspektive, sondern eigentlich noch den Arbeitsmarkt stärken und somit auch die neoliberale kapitalistische Form zu wirtschaften. Frankreich hat zum Beispiel eine feministische Diplomatie. Und Frankreich hat nicht so ganz ausgeführt, wie das eigentlich aussieht. Es geht aber auch darum, weibliche Personen in der Diplomatie zu fördern und Gelder in Geschlechtergerechtigkeit, also in Projekte der Geschlechtergerechtigkeit zu channeln. Und Mexiko war das erste Land im globalen Süden, das eine feministische Außenpolitik eingeführt hat. Interessanterweise hat Mexiko dabei einen sehr nach innen gerichteten Fokus.
An diesen verschiedenen Beispielen wird deutlich, dass manche Länder ihre feministische Außenpolitik eher auf einem entwicklungspolitischen Kontext aufbauen und andere sich primär auf die Arbeit in den eigenen Reihen und Institutionen fokussieren, was vermutlich auch mit der globalpolitischen Situation des Landes zusammenhängt. Auch am Beispiel Mexikos wird Kritik von der feministischen Zivilgesellschaft ausgeübt. Die Femizidrate innerhalb des Landes ist seit der Verkündung der feministischen Außenpolitik nicht gesunken, sondern den Zahlen nach zu urteilen sogar noch gestiegen.
start to flow. I'm a natural, a phoner under your control. If it's bothering you, then pleasure's all mine. I'm taking my time to get my rhymes refined. Now let me spill a little truth for you. Bring me some sheets, better do all out for you. You're free to think I'm back, your opinion stays with you. That's a fact, this has nothing to do with you. So tight, I bite, refuse to treat me right. Sight, I fight my holy crimson tight. No, 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 no. Excuse my sight, I cannot write tonight. No, I'm not alright. But I need to let these broken wings take flight. And I need to get back and own my fight.
From the get-go, I'm putting up a show for you. It's time for airflow. I'm marching when you don't expect me to. From the get-go, I'm putting up a show for you. It's time for airflow. I'm marching when you don't expect me to.
I buy me some champagne and donuts too. On days when I feel I'm not enough for you, I gotta give mine some love. What else can I do? When on heavy days no one seems to come through. I got these currents on me messing up my usually cool mind. That's why I'm taking naps at a noontime. I choose the right tune to let loose and fool around. Focusing on myself, shutting everything out. I don't need to be accepted, I know where I come from. Gonna rid of my bad habits. I don't need your validation. Patience, fam, everything gon' pass. Nothing that is messed up is something that gon' last. Won't leave my flow unprotected. I'm more than just a bum. I'm feeling naked, a fatal leakage I can run. With broken crayons, the color the same. Like the color red, I got my own shade.
From the get-go, I'm putting up a show for ya. It's time for airflow. I'm marching when you don't expect me to. From the get-go, I'm putting up a show for ya. It's time for airflow. I'm marching when you don't expect me to.
This Kasi rap chick gaining mad recognition, it ain't no crime to speak my mind. I ain't butting others' lines. Flow so regular, I'm about to grind. So don't be acting like you disgusted. Why you be hating when you never even had it? Well, I'm the sickest and you know I'm hella hazard. Go tell a bastard.
From the get-go, I'm putting up a show for ya. It's time for airflow. I'm marching when you don't expect me to. From the get-go, I'm putting up a show for ya. It's time for airflow. I'm marching when you don't expect me to. From the get-go, I'm putting up a show for ya. It's time for airflow. I'm marching when you don't expect me to. From the get-go, I'm putting up a show for ya. It's time for airflow. I'm marching when you don't expect me to.
Das war die indische und feministische Underground-Rapperin Meba Ophelia mit ihrem Song Lady Biz. Was ist denn aber nun feministische Außenpolitik? Das ist gar nicht so eindeutig zu beantworten. Die WILPF, die Women's International League for Peace and Freedom, plädiert dafür, dass es gar keine einheitliche Definition für feministische Außenpolitik gibt. Denn die feministische Außenpolitik kritisiert ja genau diese Vorgehensweise, dass allgemeingültige Konzepte in der globalen Politik formuliert werden, die nicht auf spezifische Kontexte etc. eingehen. Von wenigen erdacht und dann aber überall bzw. irgendwo anders durchgeführt werden sollen. Feministische Außenpolitik dagegen möchte genau dieses Muster vermeiden und sollte stattdessen Machtstrukturen kontextspezifisch kritisieren, nicht in binären Gender-Stereotypen denken und vor allem aber patriarchale Organisationsformen vermeiden. Hier kommt dann die Staatlichkeit hinzu.
Und aus der feministischen Friedensforschung ist eigentlich ein Staat und Staatlichkeit ja schon patriarchal organisierte, hierarchische Form, die nach maskulinistischen Prinzipien arbeiten und handeln. Es ist also eigentlich ein Widerspruch, feministische Außenpolitik staatlich zu organisieren. Trotzdem denken wir, dass es wichtig ist, denn vor allem wird Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit in der Globalpolitik und auch, wie ich aufgeführt habe, in der russischen Narrativ verhandelt. Es ist ein wichtiger Punkt, gerade auch in der Verhandlung zur Demokratie zum Beispiel. Um dieses Wort also allein schon in der internationalen Politik zu haben und damit vielleicht bestimmte Bereiche zu stören und zu hinterfragen, denken wir, ist es eine wichtige Errungenschaft.
Mit wir meint Victoria Shire die WILPF. Diese zivilgesellschaftlich-feministische Organisation fordert daher, dass feministische Außenpolitik kontextspezifisch in jedem Land formuliert wird und der feministischen Außenpolitik auch eine feministische Innenpolitik zugrunde liegt. Daher soll feministische Außenpolitik kein weißes, westlich-liberales Projekt werden. Außerdem
geht es ja auch um die Selbstbestimmung von feministischer Zivilgesellschaft und die Selbstbestimmung queeren Gruppen, marginalisierte Gruppen, und diese Selbstbestimmung sollte im Mittelpunkt stehen. Eine feministische Außenpolitik soll vor allem einen Raum der internationalen Solidarität öffnen und so Hierarchien in der internationalen Politik überkommen. Und das ist ein gutes Beispiel, dass normalerweise Staaten sich nur selbst und andere Staaten als AkteurInnen sehen, mit denen sie internationale Politik machen. Feministische Außenpolitik sollte aber oder fordert, dass auch zivilgesellschaftliche Gruppen und alle anderen nicht staatlich organisierten, auch Grassroots-Organisationen, eigentlich eine Stimme haben sollten in außenpolitischen Entscheidungen. Ganz konkret also sollten hier Räume geschaffen werden und die feministische Zivilgesellschaft zum Beispiel jetzt aus der Ukraine oder auch in Afghanistan in außenpolitische Entscheidungen einzubeziehen. Die afghanische Frauenrechtsgruppen haben schon ein Jahr vor der Übernahme der Taliban sichere Evakuierungsrouten gefordert. Sie haben eigentlich durch die Gewaltzunahme genau prognostiziert, was wann passieren wird, und man hat nicht auf sie gehört. Und man kann das sehr schön anhand von Statements der feministischen afghanischen Zivilgesellschaft nachvollziehen. Das heißt, die zentrale Frage feministischer Politik muss sein, für wen ist Außen- und Sicherheitspolitik gemacht und für wen nicht. Solidarität ist dabei der Grundpfeiler feministischer Außenpolitik und dann nicht nur ein Ausbruch von Mitgefühl, wie wir es jetzt gerade im Zeichen auch des Krieges in der Ukraine, aber auch mit den Frauen in dem Iran ausdrücken, sondern sollte in aktives Handeln umgesetzt werden.
Victoria Shire betont vor allem den Begriff des Zuhörens. Zuhören bedeutet internationale Solidarität aus einer feministischen Perspektive.
Und ich möchte hier Chandra Dalpade Mohanty, eine feministische dekoloniale Forscherin aus Indien, zitieren, die fordert, dass solidarische und dekoloniale Räume der Zusammenarbeit, die vom Standpunkt der unterdrückten und marginalisierten Frauen ausgeht, geschaffen werden. Das betrifft auch Räume der Zivilgesellschaft. Auf die Forderungen und Bedürfnisse zu hören und diese auch anzunehmen, ohne eine eigene westliche Analyse drüber zu setzen, ohne die Daten und die Erzählungen, die uns Personen erzählen, in unseren eigenen Logiken wiederzugeben, sondern sie einfach so zu akzeptieren, wie sie sind. Und dabei geht es mir persönlich ganz extrem um, wie wir eigentlich Wissen produzieren, als Personen, die in der Forschung stehen, aber auch als Zivilgesellschaft, wie wir über bestimmte Themen reden, ob das aus unserer eigenen Perspektive ist, ob wir überhaupt die ganze Zeit reden müssen, ob es nicht andere Leute gibt.
Es geht also auch um einen Prozess der Selbstreflexion und des Zuhörens, was ebenso als feministische Praxis gesehen werden kann. Victoria Shire beschreibt diesen Prozess aus eigener Erfahrung so.
Seit dem 24. Februar und durch einen sehr intensiven Austausch und Zusammenarbeit einer meiner besten Freundinnen, mittlerweile ukrainische Friedensaktivistin, habe ich gelernt, zuzuhören und ernst zu nehmen und zu akzeptieren, dass meine pazifistische Haltung eigentlich ein Ausdruck aus meinem eigenen Privileg europäischer Sicherheit ist und für mich die Forderung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine mittlerweile eine wichtige Forderung geworden ist. Die ukrainischen Feministinnen haben im Sommer ein Manifest über ihr Recht auf Widerstand gegen die russische Aggression formuliert und forderten dort weltweit sowie feministische Solidarität als Akt politischer Praxis, die auf die Stimmen derjenigen hören muss, die direkt von der imperialistischen Aggression betroffen sind. Die ukrainischen Feministinnen verweisen darauf, dass sie gegen systematische Diskriminierung, Patriarchat, Rassismus, kapitalistische Ausbeutung gekämpft haben und weiterhin kämpfen werden. Die russische Invasion macht es jedoch unumgänglich, sich den allgemeinen Verteidigung der ukrainischen Gesellschaft anzuschließen, um für das Überleben, die grundlegenden Menschenrechte und politische Selbstbestimmung zu kämpfen. Ein abstrakter Pazifismus, der alle im Krieg beteiligten Seiten verurteilt, führt in der Praxis zu unverantwortlichen Lösungen. Wir bestehen auf dem wesentlichen Unterschied zwischen Gewalt als Mittel der Unterdrückung und Gewalt als legitimes Mittel der Selbstverteidigung.
Viktoria Scheier hat ihren Vortrag bei der Entwicklungstagung mit einem Zitat der deutsch-iranischen Journalistin Gilda Sahebi geschlossen, die momentan viel davon berichtet, wie im Iran feministische Weltgeschichte geschrieben wird, während wir in Europa zuschauen, wie faschistische Regierungen an die Macht kommen und Antifeminismus wächst. Gilda Sahebi hat also gesagt, der Stand der Demokratie hängt davon ab, wie frei die Frauen sind.
स्वागत है आपका झमेले के इस मेले में सबकी वजूद यहाँ बिक रही है ठेले पे इंसानी राय को बदलना नामुमकिन है चुन कितने साथी और चुन कितने दुश्मन है नफरत की आग से सेकते विचार को सोच जिनसे मिलती है उनमें परोस देते हिंसा की बीज को सींच के बोया है धोया है धर्म और जाति के खून से बता तेरा नाम क्या है बता तेरा काम क्या है क्या तेरा धर्म तेरे वोट का अभाव क्या है किसकी सुनेगा सब नोट का मामला है बिक जा हम ही तेरे करता है सच का नकाब निकला झूठ जिसको समझाता कुछ नहीं समझ आता सियासी का जुमला था आधा से ज्यादा झूठ फूंक इनके कानों में तोते बने पड़ के जोग अखबारों में crucify the truth pollute the system then divide and rule mass jurisdiction venus makes a fiction of a story to be told money turns the wheel of the corrupted soul nation of fools are no man's land gods and messiahs are no man's scams paper cuts that's how the paper works the value of your word it never is enough Nobody's safe, everyone's a master when lions in the cage Rip it apart, cause an anarchy A revolution opposite of Gandhi Opposite of Gandhi A revolution opposite of Gandhi Opposite of Gandhi A revolution opposite of Gandhi
So far as India is concerned, he was, in my judgment, you see, an episode
Double standards in the heritage, women always suffocate In a cage from birth to death, never her own last name to check Hypocrite, does it all that she can do Decides what she can only if a man do Wanna see what she be, a real beauty Feed on me, love on me, the only duty She can see the world through my eyes Long as she stays beside and abides Mass revolution Living apocalypse Mass revolution Living apocalypse गौर से देख इनकी चेहरों को इनकी जिंदगी की डोर किसी और को थंबाई है अनजान रहने की कसम रोज खाई है खोखली थी जिंदगी अब मौत इनकी आई है कानून अंधा और अंधे है भक्त बदलती ना रीत ना बदलता है वक्त वही पुराने सोच रहे अगली पीढ़ी बोल सहे लड़ना होगा रोज हमें नए रास्ते खोज जाएगा तू थक बदलेगा ना सच जुबान से लगाम ये हटाएगा तू कब रोज नए चर्चे पर हल्का कोई हाल नहीं मदद की हाथ देने वाला कोई साथ नहीं
महामारी आदि बीमारियों का भारत खर्ग हो रहा है कुरोगों की एकमात्र रामबाण औषधि आजादी है
Revolution starts from within Ignorance is a bliss that will later get you killed Pick a book, not a fight to begin Choices that you made, now repent for your sin Achhe din ki talash mein hatash hoke gire Banko ki line mein nirash hoke khade Tadi paar karke laakho ki loot Baate na maane ye laato ke bhoot Tell me what's the truth Living in illusion, what's the use? No, I refuse Ideologies I refute A new era designed a society Doesn't matter who's your God Almighty Eat or dress just the way you want No moral goal is telling me right from wrong bol de, tu bol de Zuban ab tak to teri hai khol de, tu khol de Raaz ye saare andhere hai
Das war Jumla von DMC. DMC ist eine der wenigen international hörbaren weiblichen Stimmen der indischen Rap-Szene. In ihren Songs thematisiert sie soziale Unterschiede und übt Gesellschaftskritik. Zum Ende dieser Sendung möchte ich euch ein paar Stimmen der Teilnehmenden der 8. österreichischen Entwicklungstagung hören lassen, um euch einen besseren Eindruck des nebligen Novemberwochenendes in Linz möglich zu machen.
Das Thema ist Ungleichheit. Also die Entwicklungstagung widmet sich der Ungleichheit. zwischen Nord und Süd, aber auch andere Ungleichheiten. Und das ist ein gutes Thema und ein wichtiges Thema. Und es wurde hier von verschiedensten Seiten beleuchtet und dieses Zusammenkommen und gemeinsam zuerst mal Informationen zu bekommen und die dann zu diskutieren, tut gut. Also mit Gleichgesinnten zusammenzukommen, ist etwas, das wir brauchen natürlich für unsere politische Arbeit und für Veränderungen. Gleichzeitig sind es schwere Themen, die hier bearbeitet werden, die existieren. Also das, so ist unsere Welt in diesem Zustand von großer Ungleichheit, von wachsender Ungleichheit. Aber auch wenn das, wenn wir uns mit diesen schweren Themen befassen, wir sollen es tun, wir sollen es wissen, was in der Welt abgeht. Es hat immer auch mit uns zu tun, mit uns aus dem Norden. Und es ist eigentlich unsere Pflicht als integre Personen über den Tellerrand hinauszuschauen und zu sehen, wo der Konnex ist zwischen uns, weil wir tragen eine Mitverantwortung, denn vieles geht vom Norden aus. Und deshalb meine ich, was ich hier mitnehme, ist nicht wirklich aufbauendes Wissen. Trotzdem will ich zu solchen Veranstaltungen kommen und mein Selbstappell oder vielleicht auch an andere ist, darüber andere dann darüber hinaus zu informieren, was wir hier lernen.
Es ist das erste Mal, dass ich bei einer Entwicklungstagung bin und ich muss wirklich sagen, die größten Takeaways sind ein Gefühl von nicht mehr allein sein, diesen stellenweise nach einem Kampf gegen Windmühlen anmutenden Prozess zu durchschreiten. Die Gespräche, die geführt worden sind und die Freundschaften, die geknüpft wurden, werde ich mal positiv mitnehmen. Aber gleichzeitig komme ich mit einigen neuen Erkenntnissen zurück in die Arbeit und fühle mich gestärkt, weiter für eine gleichere Zukunft zu kämpfen. Also ich glaube, das ist der größte Takeaway. It's about equality. Immer. Es wird immer um Gleichheit gehen.
Ja, ich freue mich halt wieder mal dabei zu sein bei so einer Veranstaltung, weil ich schon in Pension bin und ich nehme sehr viele Eindrücke mit, auch vor allem auch eine gewisse Schwere über diese Zusammenhänge, die so schwer aufzurütteln sind, Strukturen, die man schwer verändern kann.
Und ich nehme mir mit, dass wir total viele schwere Themen diskutiert haben und bearbeitet haben, aber oft auch in so einem Rahmen, der Hoffnung gibt. Viele schlaue Forscherinnen arbeiten daran, viele Menschen aus der Zivilgesellschaft engagieren sich da dabei. Und ich glaube, dass was vorangehen kann, wenn man so weiter dran bleibt. Das ist so das was alle mitnehmen sollten, finde ich, von der Tagung.
Was mir auf jeden Fall gefallen hat, waren die unterschiedlichen Bereiche, die abgedeckt wurden und die vielen Möglichkeiten an Workshops und Forum, die zu unterschiedlichen Themen der Entwicklungszusammenarbeit angeboten wurden und eben auch die verschiedenen Experten, die eingeladen wurden, genauso wie die Organisationen, die damit verbunden waren.
Ich habe wahnsinnig viel mitnehmen dürfen, sehr viel diversen Input von allen möglichen NGOs, staatlichen Akteuren, Labor Unions und auch von akademischen Kreisen. Und was ich wahnsinnig schön zu sehen fand, war, dass die akademische Bubble ein bisschen aufbricht. Also es wurden Farmarbeiterinnen aus dem südlichen Afrika zugeschaltet in dem Forum, in dem ich war. Es haben sich Agrarakteure zu Wort gemeldet, auch aus Österreich. Ich fand das wahnsinnig schön zu sehen, dass jetzt so langsam im akademischen Kontext auch ein Bewusstsein dafür aufkommt, dass man Akteure selber auch mit einbeziehen muss.
Das war es nun mit der 8. österreichischen Entwicklungstagung. Ich denke, diese Eindrücke fassen ziemlich gut zusammen, wie die allgemeine Stimmung bei der Entwicklungstagung war und was man davon mitnehmen konnte. Und ich freue mich selbst, Teil dessen gewesen zu sein.
tempo se perde quando a gente padece. Buscando luz mesmo não tendo sol. Sigo só.
Der heutigen Sendung Globale Dialoge hörten wir das Lied Diluvio der feministischen brasilianischen Sängerin und Songwriterin Carol Conker. Die heutige Sendung hat sich mit der 8. österreichischen Entwicklungstagung zum Thema globale Ungleichheiten auseinandergesetzt. Beiträge von Victoria Shire, Paula Banerjee und Ella Lamack haben uns die Tagung und einige ihrer Themen, wie beispielsweise feministische Außen- und Entwicklungspolitik und genderbezogene globale Ungleichheit, näher gebracht. Und Fragen behandelt, wie Feminismus staatlich umgesetzt werden kann. Die nächste Entwicklungstagung ist im November 2025 in Innsbruck geplant. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Homepage entwicklungstagung.at. Dort findet ihr außerdem noch weitere Berichte und Zusammenfassungen der Tagung, sollte euch das ein oder andere Thema näher interessieren. Vielen Dank fürs Zuhören, einen schönen Abend wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal bei den globalen Dialogen der Women on Air.
Globale Dialoge.